tatsächlich in der Bibel mega viel von Sachen, die Gott uns möchte schenken. Und der Bruce Waltke, das ist so ein amerikanischer Theologe, der hat sogar mal ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Geschenke, die Gott uns möchte machen. Es sieht dann etwa so aus, das Inhaltsverzeichnis von dem Buch, also Gift of the Cosmos, Gift of Adam und lauter Gifts, also Geschenke, die Gott uns möchte machen. Das ist schon noch beeindruckend, was da so alles in der Bibel vorkommt. Die Predigt wird nicht über all die Geschenke sein, aber es wird um vier Sachen gehen und ich freue mich auf das. Heute starten wir mit dem ersten Geschenk, das ist die Fülle, die Gott uns möchte schenken. Ich bin überzeugt, dass dort, wo Gott ist, dass dort wirklich Fülle vom Leben ist. Und darum wollen wir doch auch heute in seine Gegenwart kommen. Ich möchte zuerst beten und dann singen wir drei Lieder, um einfach in Gottes Nähe kommen und ihn anbeten. Ich danke dir, Vater, für den Sonntagmorgen, dass wir da sein dürfen, dass wir in deine Nähe kommen, auch indem wir Zeit mit dir verbringen. Danke, Gott, dass du uns möchtest beschenken an diesem Morgen, dass du uns möchtest beschenken mit Fülle vom Leben und mit ganz vielen anderen Sachen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns deine Nähe spüren lässt an diesem Morgen. Amen. Das steht im 1. Mose 49, Vers 10 bis 12. Dort steht: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Das Wort Gottes.
Wir starten die neue Serie und es geht um vier Geschenke. Das Geschenk von der Fülle, Erfüllung, ein volles Leben. Das ist das Thema von heute. Es sind wie drei Gedanken, die ich anstoße. Das erste, die menschliche Sehnsucht nach Fülle. Das zweite, wie man sie bekommt nach unserem Text und was sie genau ist. Und das letzte, was Jesus oder was Weihnachten damit zu tun hat. Und wie ich behaupten kann, die Fülle kommt durch Jesus. Du kannst sie bekommen. Gott möchte dein Leben füllen. Und er macht das in Jesus Christus. Das sind meine drei Gedanken. Das erste, die menschliche Sehnsucht nach Fülle. Ich muss kurz etwas sagen über das Kapitel, in dem unser Text steht. Es ist nämlich die Situation, der Jakob ist hochbetagt und alt, liegt auf dem Sterbebett und ruft nochmal die Familie zu sich. Und alle seine 12 Söhne kommen. Und dann fängt er beim ersten an, beim ältesten, und gibt jedem Sohn noch das Wort mit. Die much entscheidende Frage ist, wer bekommt das Erstgeburtsrecht? Das ist wieso die matchentscheidende Frage? Es ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, wer der Erstgeborene ist. Man nimmt einfach den, der zuerst geboren ist worden. Das ist die Logik von erst. Sonst würde man es Zweitgeburtsrecht nennen oder irgendein Drittgeburtsrecht. Einfach der Erste. Und jetzt kommt der Erste, der Ruven, kommt zum Jakob. Und der Jakob streckt seine Hand nach ihm aus und sagt: Du bist es nicht. Du bist nämlich mit meiner Frau ins Bett gegangen, mit deiner Stiefmutter. Dann kommen der Simeon und der Levi. Und der Jakob sagt: Ihr seid es auch nicht. Ihr habt nämlich ein Massaker in sich begangen, ihr habt ein riesen Blutbad angerichtet, ihr seid Terroristen geworden. Und dann kommt der Juda, und es fängt schon im Vers 8 an, wo wir jetzt nicht gehört haben. Im Vers 8 fängt an: Du bist es, Juda. Wieso um alles in der Welt erste Juda? Wieso kommt er erst Erstgeburtsrecht über? Die Frage ist darum match entscheidend, weil wir sehen, im ersten Buch Mose ist es immer so, dass nicht unbedingt der Erstgeborene das Erstgeburtsrecht bekommt. Erstgeburtsrecht hat es geheißen, doppeltes Erbe und das Vorrecht vor allen anderen. Der Kain ist übergangen worden, der Esau ist übergangen worden und jetzt werden Ruben, Simeon und Levi übergangen. Wieso? Die Frage, die ich erst ganz am Schluss von der Predigt kläre. Jetzt kommt nämlich Juda und Jakob sagt zum Juda: Du bist es. Und aus deinen Nachkommen soll einer kommen, und der Luther übersetzt Held, und der wird die Fülle vom Leben bringen. Und er sagt drei Sachen über den Held und die sind mega spannend. Das Erste, was er sagt, du wirst der Held, der wird seinen Esel nehmen und sein Esel fohlen und beide im Weinberg anbinden. Weißt du was? Das hat niemand gemacht, dazu mal. Ein Esel hat in den Stall einquartiert gehört und nicht in den Weinberg. Der Esel hat die alles abgegessen. Und weißt du, wieso der Jakob über den Held sagt, der Held wird seinen Esel, das Reittier von einem König war das, in den Weinberg anbinden? Ganz einfach, weil es Wein genug hat. Weil es Weinbeeren hat in Hülle und Fülle. Weil es egal ist, wo der Esel geht, go essen. Man muss nicht einmal darum sorgen, was er isst. Er kann alles haben, was er will. Und dann heisst es, und der Held wird sein Kleid nehmen und im Traubensaft waschen. Er wird im Wein baden, wie der Dagobert Duck im Geld. Es hat Hülle und Fülle von Wein. Und dann kommt das Letzte, das Schönste, und jetzt erkennt man wahrscheinlich meine Untauglichkeit über Wein, irgendetwas zu sagen, aber ich habe gestern Abend den gekostet und habe gefunden, okay, er ist würdig, dass ich den als Vergleich nehme. Weißt du, was jemand macht, wo ein Wein degustiert? Bevor er ihn überhaupt trinkt, schaut er ihn an. Und er hat ihn ins Licht. Und jetzt sagt Jakob über den Held, seine Augen sind dunkler als Wein. Und seine Zähne, jetzt wechselt das Bild, Zähne weisser als Milch. Jetzt, der Luther hat übersetzt, dunkler als Wein. Ich weiß jetzt nicht genau, zuerst habe ich gedacht, aha, hat rote Augenfarbe. Dunkelrot. Aber das ist es nicht. Das Wort wird nur zweimal gebraucht in der Bibel. Das ist recht schwierig zu übersetzen, aber es geht um Folgendes. Der Gedanke vom dunkler Sein als Wein heisst, seine Augen sind funkelnder als Wein. Strahlender. Man sieht seine Zähne. Weißt du wieso? Weil er aus Glück lacht, der Held. Es ist ein Ausdruck davon. Nicht die Fülle an sich ist das Grandiose. Nicht, dass er im Wein planschen kann wie der Dagobert Duck. Das ist die Nebensache. Die Hauptsache ist sein Strahlen in den Augen und das Leuchten von seinen Zähnen. Heller oder dunkler als ein Wein und heller als, Wein, als Milch. Es ist ein Bild von Fülle, wo der Jakob auf den Held projiziert und sagt, der Held, der bringt Fülle. Und das Ziel ist, dass wir von dieser Fülle abbekommen. Es heisst, zu diesem Held werden sich die ganzen Völker sammeln. Sie werden ihm anhängen. Die Sehnsucht des Menschen ist, etwas von einer Fülle zu erleben und zu bekommen. Die Bibel redet davon, dass der Mensch wie ein Loch hat im Herz, das er möchte füllen. Und jetzt habe ich uns den Ernest Becker mitgebracht, also ein Foto von ihm und sein Buch. Das hat er geschrieben 1973, kurz vor seinem eigenen Krebstod. Und im 1974 hat er den Oscar für das Buch bekommen. Und er ist ein Anthropologe, also kein Theologe. Er hat auch kein christliches Buch geschrieben, sondern einfach ein weltliches Buch. Und hat dafür den Pulitzerpreis, eben den Oscar für Bücher bekommen. Sein Buch heisst «Die Lügnung vom Tod». Und er hat sich einfach damit beschäftigt, wie funktioniert der Mensch im 21. Jahrhundert. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir Menschen suchen immer irgendetwas, um uns zu füllen. Wir suchen immer etwas, das uns Bedeutung gibt. Und jetzt sagt er einen grandiosen Satz in diesem Buch. Er sagt, und Achtung, er ist nicht Christ, er schreibt kein christliches oder theologisches Buch. Und er sagt in dem Buch, nichts in dieser Welt, alles, was du findest, kann die Last von der Göttlichkeit tragen. Er sagt etwas ganz Wahnsinniges. Er sagt, du kannst suchen, was du willst in deinem Leben. Nichts kann dir ein Loch füllen, und jetzt sagt er, wo eigentlich nur Gott kann füllen. Du kannst dein Leben stopfen mit Geld. Du kannst dein Leben stopfen mit Ansehen, mit Prestige. Du willst gut dastehen. Du kannst dein Ansehen stärken mit Stolz. Du kannst dein Herz versuchen zu füllen mit Verletzung, dass du an dem anhängst, was sich das Leben lang verletzt hat von deinen nächsten Personen. du kannst daran nicht festkleben, du versuchst es immer wieder zu füllen und zu sagen, so, und das gibt mir Bestätigung, ich bin im Recht. Und der Ernest sagt, nichts kann dich erfüllen, gar nichts. Seine Lösung ist spannend vom Ernest. Er sagt, wir müssen damit leben, damit dass wir das Loch nicht füllen können. Wir müssen einfach das Loch in unserem Leben annehmen und wir brauchen keine Religion, sagt er in diesem Buch. Aber er sagt, wir haben das Loch. Die Bibel sagt, das Loch kann gefüllt werden. Die Bibel sagt, das Loch kann nur von Gott gefüllt werden. Barbara Brown Tyler, sie ist Predigerin in den USA, sie hat in einer Predigt Folgendes gesagt: Weil wir das Gott entsprechende Loch in uns drinnen nicht aushalten können, versuchen wir es mit allem Möglichen zu stopfen. Mit was stopfst du dein Herzensloch? Mit Partys, mit Gleichgültigkeit, mit was? Was ist das, was du suchst? Gott allein kann dein Leben stopfen. Er will dein Leben füllen. Er will Fülle geben. Und schau, das Ziel der Fülle von Gott ist nicht, dass du reich wirst, unbedingt. Ist vielleicht nicht, dass du gesund wirst, sondern er will dir das Strahlen in die Augen wieder geben. Das auch über dir heisst, oh, er hat dunkle Augen wie Wein. Dass das zum Sprichwort wird im 21. Jahrhundert, dunkle Augen wie Wein zu haben. Es geht nicht, dass du gerade alles bekommst, was du brauchst. Aber dass du im Herzen anders wirst. Es gibt eine Erzählung von Rowland Hill. Im 19. Jahrhundert, der hat in England gelebt. Und dem ist 100 Pfund zugesteckt worden. Er soll es einem armen Prediger geben, so als dritte Person. Und damit man nicht weiss, von wem die 100 Pfund kommen. Und Rowland Hill hat gedacht, meine Güte, ewig viel Geld. Umgerechnet ist in die heutige Zeit, ins Jahr 2014, das war die Referenz, die ich berechnen konnte, im Blick aufs Einkommen würde das 15'000 Franken sein. Und Ronald Hill denkt, ich kann nie dem das ganze Geld auf einen Schub, der wird es hinten raus, der wird es gar nicht überleben. Hat er sich gedacht, okay, ich packe ein Kuvert, tue 5 Pfund rein und schicke das ab. Eines Tages, es war eine Zeit, wo man nicht täglich Brief hat bekommen. Kommt der arme Prediger und sieht, dass er einen Brief bekommen hat. Er macht den Brief auf und sieht, der 5 Pfund Schein, also etwa 700 Franken drin. Und das Einzige, was in einem kleinen Zettel beigelegt war, es kommt noch mehr. Einige Zeit später hat er wieder ein Brief bekommen. Es wieder aufgemacht, 5 Pfund drin und die sparsame Wort, es kommt noch mehr. Und so ist es 20 Mal gegangen. Es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Weißt du, das ist ein Zuspruch, den Gott dir möchte geben. Es kommt noch mehr. Vielleicht schaust du auf dein Leben zurück und hast das Gefühl, hey, mein Kuvert ist 2 Jahre zurück, dass Gott mir eins geschickt hat. Es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Gott möchte dir immer wieder auch ein Briefchen schicken mit 5 Pfund. Die Frage ist, wie bekommst du die 5 Pfund? Woher bekommst du die Fülle? Woher kommst du das Strahlen aufs Gesicht? Der Text sagt, bis dass der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Die Elberfelder Bibel übersetzt, die Völker werden ihm Gehorsam bringen. Jetzt haben viele Christen das Gefühl, oder auch nicht Christen, oh, wenn wir verschiedene deutsche Bibelübersetzungen haben, die eigentlich etwas ganz anderes sagen über den gleichen Vers, dann kann irgendetwas mit der Bibel nicht stimmen. Oder die Elberfelder sagt, ihm werden die Völker kochen und Luther sagt, die Völker werden ihm anhängen. Der Grund ist nicht, dass etwas falsch ist mit der Bibel. Der Grund ist da, unsere deutsche Sprache ist zu dürftig, dass sie kann übersetzen, was genau im Hebräischen steht. Oft ist es so, dass ein hebräisches Wort eine so eine Bedeutungsvielfalt hat, dass es keine direkte Übertragung in die deutsche Sprache gibt. Und darum ist es gut, verschiedene Bibelübersetzungen zu lesen, dann kommt man nämlich auf den Geschmack von, um was es geht. Es geht um Folgendes. Die Völker werden zu Jesus kommen, werden zu dem Held kommen und sie werden bei ihm bleiben und warten. Die Elberfelder übersetzt, sie werden kochen, sie werden warten, was er bringt, was er sagt. Die Luther sagt, sie werden noch sehen, was jetzt kommt. Die Fülle bei Gott bekommst du, wenn du aufhörst, selber suchen, aufhörst, selber stopfen, dein Leben, und bei Jesus wartest, die Hand aufstreckst und wartest, bis das Kuvert kommt mit den 5 Pfund. Ich habe schon mal ein Bild gebracht in der Predigt. Und zwar folgendes. Schau, deine kleine Hand, die kann das Angesicht von der Sonne vor dir verbergen. Deine kleine Hand kann die Sonne vor deinem Angesicht verbergen. So gilt es auch im Blick auf Gott. Deine kleine Hand kann Gott vor deinem Leben weghalten. Du kannst nämlich mit deiner Hand alles versuchen in deinem Leben, um dein Loch zu stopfen, aber du wirst es nicht schaffen. Du musst zu Jesus kommen und warten, bis er dir das Kuvert zustreckt. Was ist die Fülle? Was ist genau, wenn man das Kuvert bekommt? Was ist die Fülle bei Gott? In der Weihnachtsgeschichte gibt es 2 Details, die sind hochspannend. Und zwar wird eigentlich genau das vollzogen, was in unserem Text sagt, die Völker kommen zu Jesus. Es ist nämlich so, zuerst kommen die Hirten als Repräsentanten vom Volk Israel an den Stall, wo Jesus geboren wird. Und kurze Zeit später kommen Magier, Weise aus dem Osten als Repräsentanten von der ganzen Welt, von den Völkern. Also alle Völker kommen zu Jesus. Was passiert mit denen? Was machen die Hirten, nachdem sie beim Stall waren? Ja, sie sind es allen erzählen. Aber dann heisst es mega spannend, in Lukas 2, Vers 20, sie gehen wieder zurück zu ihren Schöfli in die Nacht. Sie gehen wieder an den Ort, wo sie her sind gekommen. Weißt du was? Sie sind nicht plötzlich einfach in den Weinberg gegangen, wo sie dann Geschenke bekommen haben. Sie sind wieder zurück an ihren alten Platz. Magier sind gekommen aus dem Osten, sind zu Jesus gekommen. Wo einen sind sie gegangen? Matthäus 1, Vers 12 sagt, sie sind wieder zurückgegangen in ihr Land. Fülle bei Jesus bedeutet nicht, dass du plötzlich etwas ganz anderes bist, dass du viel reicher bist. Fülle bedeutet nicht, dass du alles bekommst, was du willst. Fülle bei Gott bedeutet nicht, dass du alles hast, sondern dass du anders bist in deinem Gesicht. Fülle bedeutet, Gott hat mein Herz berührt. Fülle bedeutet nicht, dass man alles bekommen hat, sondern dass man anders ist. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass du strahlst auf dem Gesicht. Das Ziel ist, dass du gelassen bist, wenn Überforderungen kommen. Dass du zuversichtlich bist, wenn eine Not in deinem Leben bist. Dass du Freude hast, dort, wo es eigentlich nur noch gibt, weinen. Und wo dir Tränen über die Backen laufen. Wo du plötzlich merkst, aber ich habe innerliche Freude. Das ist die Fülle, die du wirst bekommen. Vielleicht ist es eben so, wie dem Mann, der eingebrochen ist worden. Und er läutet am Morgen früh die Polizei an und sagt, hey, bei mir ist eingebrochen worden. Und der Polizist ist entsetzt, nein, bin ich eingebrochen worden. Wie denn, was denn und so. Er sagt, ja, ein Dieb ist gekommen und hat nach dem Geld gesucht. Und der Polizist hat alles aufgenommen, alle Details, wenn es mit seiner Nacht, nämlich genau Mitternacht, der Dieb ist gekommen und irgendwann hat der Polizist gestutzt. Und ist noch mehr entsetzt gewesen und hat gefragt, ja, mein Gott, wieso melden Sie sich denn jetzt erst am Morgen am 10 Uhr bei mir? Die bist ja schon lange wieder aus dem Haus. Und er sagt der Mann, ich bin bis jetzt gar noch nicht dazu gekommen. Ich bin in der Nacht aufgestanden und habe ihm helfen suchen. Und dann habe ich alles wieder zuerst aufräumen und zu Weg machen. Darum bin ich erst jetzt dazu gekommen, ihn anzuleiten. Das ist der Punkt. Es überzeichnet es natürlich. Freude bedeutet, du kannst alles verlieren. Fülle von Gott bedeutet, du kannst alles verlieren, aber in deinem Herz bist du voll. Der Spurgeon hat auch über diesen Text predigt. Und ich muss einfach so, oder ihr wisst ja, ich liebe den Spurgeon. Ich lese immer eine Predigt vom Spurgeon über meine eigene Predigt. Und er sagt da, alles Gold von dieser Welt kann dein Herz nicht füllen. Aber all die, die Jesus gefunden haben, die die Hand nach Jesus ausgestreckt haben, die können plötzlich sagen, es ist genug. Alles Gold kann dein Herz nicht füllen. Aber wenn du deine Hand nach Jesus ausstreckst, dann kannst du sagen, es ist genug. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Der Earl Smith, der hat alles Gold von der Welt gehabt. Er ist in einer reichen Familie, aufgewachsen in den USA. Und er war so reich, dass er keinen Job lernen musste. Er hat nie mehr so arbeiten gehen. Und er hat gemerkt, es füllt mich nicht. Er ist in Drogen gefallen. Und schlussendlich ist er im Spital gelandet. Und im Spital kommt der Besuch über von einem Freund. Und der bringt ihm das Neue Testament mit. Und sagt, schau, ich habe dir ein Geschenk. Da kommst du völlig über von deinem Leben. Und er hat ihm das Neue Testament gegeben. Der Earl Smith hat die Bibel genommen und hat sie aufgemacht. Und hat festgestellt, wow, die Bibelseiten sind perfekt, um meine Joints zu drehen. So eine Seidenbibel gewesen, so mit ganz dünnen Blättern. Dann hat er sich durch das Matthäus-Evangelium durchgeraucht. Hat vorne angefangen. Hat er sich durch das Lukas-Evangelium durchgeraucht. Hat er sich zuerst noch durch das Markus-Evangelium durchgeraucht. Durch das Lukas-Evangelium, das längste, 24 Kapitel, hat er richtig lang gehabt. Durchgeraucht. Und dann ist er zum Johannes-Evangelium gekommen. Und dann hat er gefunden, was steht da drinnen. Dann hat er angefangen zu lesen und dann kommt er zu Johannes 3, Vers 16. Und dann liest er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn an Weihnachten in die Welt geschickt hat. Das hat sein Leben verändert. Das hat sein Leben und sein Umfeld gefüllt. Er ist Christ geworden, er hat sein Leben Jesus gegeben, weil Jesus ihm eine Bibel entgegengestreckt hat. Wo findest du den Jesus? Den Jesus findest du in der Bibel, den findest du in der Kirche. Du findest ihn da. Warum, und das ist meine letzte Frage, warum redet unser Text, obwohl er 3000 Jahre alt ist, schon von Jesus? Wie kann ich behaupten, dass wenn der Jakob zum Judas sagt, hey, aus deinen Nachkommen wird ein Held kommen, wieso kann ich behaupten, dass das Jesus ist? Und ich habe zwei Begründungen. Die erste ist folgende. Schau, unser Text spricht von einem Mensch, der in Hülle und Fülle kommt. Der Wein hat genug. Der seinen Esel gleichgültig in den Weinberg schickt. Wo seine Kleider im Traubensaft badet und seine Augen sind dunkler als Wein. Und jetzt meine Frage. Was ist das erste Wunder im Johannesevangelium, im Neuen Testament, wo Jesus macht? Er verwandelt an einer Hochzeit Wasser in Wein. Das wird als erstes Wunder von Jesus deklariert im Neuen Testament. Weißt du wieso? Jesus hat dort eigentlich sagen, hey, wisst ihr nicht, was im 1. Mose 49, Vers 10 bis 12 steht? Ich bin der. Ich bin der, der die Fülle bringen kann. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10 wörtlich, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es im Überfluss bekommen. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Held. Ich lebe genau das aus, was dort steht. Ich möchte dir die Fülle geben von deinem Leben. Und das zweite Indiz haben wir in unserem Text. Ich komme zurück auf die Frage, wieso ausgerechnet kommt der Judas Erstgeburtsrecht über? Was hat das zu tun mit Jesus? Alle drei älteren Brüder sind ausgeschieden. Der Ruben ist mit seiner Mutter ins Bett. Simeon und Levi haben einen Terroranschlag in sich vollzogen. Der Judas, er ist mit seiner Schwiegertochter ins Bett gegangen. Und er war dafür verantwortlich, dass Josef, einer seiner Brüder, auf Ägypten verkauft wurde. Ist der Judas etwas Besseres als alle seine Brüder, dass Jakob konnte sagen, hey Judas, du bist es, perfekt. Nein, never. Was war denn mit dem Judas anders gewesen? Es hat einen Unterschied gegeben im Judas. Nämlich folgende. Also eine riesige Hungersnot, über den Osten gekommen ist, über den Nahen Osten, da haben sie in Israel gewusst, in Ägypten, da gibt es Nahrung. Und Jakob hat seine Söhne ausgesendet nach Ägypten, dass sie ihm Nahrung holen. Und dann sind sie losgezogen, sind mehrmals gegangen, das letzte Mal, als sie gegangen sind, haben sie den kleinsten Bruder mitgenommen, den Benjamin. Und das war das Herzstück von Jakob. Jakob hat alles, er hat nie vorgeschickt, er hat nie einen Ausgang dafür gehabt. Weil so hat will, dass es Benjamin gut geht. Und sie mussten dafür kämpfen, und die Juden hat dafür gekämpft, dass Benjamin mitkommen konnte. Sie sind zu Ägypten gegangen, sind von der höchsten Instanz in Ägypten gekommen dort hat man ihnen nicht geglaubt, dass sie es ernst und redlich meinen, sondern man denkt, ihr seid Spione. Und man wollte als Unterpfand den Benjamin zurückhalten. Man wollte ihn einkassieren. Und dann ist der Juda vorgetreten und hat gesagt, nur über meine Leiche. Der Juda war, das kommt nicht in Frage, dass der Benjamin als Unterpfand behalten wird. Ich gebe mein Leben als Ersatz für den Benjamin. Und das ist der Punkt. Der Juda ist der erste in der Bibel, wo sein eigenes Leben als Ersatz gibt, um die Strafe zu tragen für einen anderen. Der Juda war ein Beispiel für was Jesus gemacht hat am Ende des Lebens. Verstehst du, warum der Juda der ist, der das Erstgeburtsrecht bekommt? Weil in Juda schon etwas sichtbar geworden von Jesus. Jesus ist nämlich am Ende von seinem Leben auch vor die höchste Instanz gestellt worden, in Jerusalem. Und man hat ihn verurteilt zum Tod. Und Jesus ist dort hingestanden und hat gesagt, ich gebe mein Leben als Ersatz. Ich leide anstelle von allen Menschen. Jesus hat seine ganze Fülle aufgegeben, weil er dir die Fülle schenken möchte. Jesus Christus ist nach dem christlichen Glauben aus der Ewigkeit gekommen, bei Gott Vater gewesen, in Hülle und Fülle, und hat alles verloren, um dir alles zu geben. Er hat am Kreuz nichts mehr gehabt. Keine Kleider mehr, kein Blut mehr. Und er hat schlussendlich sagen, Gott, warum hast du mich verloren? Jesus hat seine ganze Fülle aufgegeben. Er hat das gemacht, was der Juda schon im Ansatz gemacht hat. Damit du kannst die Fülle von Gott haben. Und ich möchte dich einladen, dem Gott deine Hand wieder entgegenzustrecken. Wenn du weißt, ich habe mein Loch in meinem Leben, das ich selber versuche zu stopfen. Wenn du weißt, ich habe schon ewig lang keinen Brief mehr von Gott bekommen. Mach deine Hand nicht zu, sondern mach sie neu auf. Nimm nochmal die Bibel, die kannst du auch gratis da vorne abholen. Und such den Jesus. Er wird dir die Fülle geben. Weihnachten bedeutet, Gott möchte dein Leben füllen. Es ist das Geschenk, das er dir heute am 6. Dezember möchte machen. Ich bete, ich möchte dir die Frage geben, entscheide dich für Jesus. Gib dein Leben dem Jesus, der alles gegeben hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein grosser Gott bist. Ein Gott vom Überfluss, wo uns möchte geben, was wir brauchen, wo uns ein Loch im Herz möchte stopfen und füllen. Ich danke dir, dass du das möchtest machen im Namen von Jesus. Jesus, der seine Fülle aufgegeben hat für mich. Ich bitte dich, dass wir erleben in dieser Woche, wie plötzlich ein Kuvert aus der Ewigkeit kommt. Und drinnen steht, und es kommt noch mehr. Und es kommt noch mehr. Ich bitte dich, dass wir erleben dürfen in unserem Problem, wo wir stehen, dem, wo uns schwierig fällt, vielleicht auch in der Gleichgültigkeit, dass wir plötzlich berührt werden aus der Ewigkeit. Und dürfen wissen, ja, es kommt noch viel, viel mehr. Amen. Plötzlich fällt dir auf, dass wir beim Abendmahl, oder das Christen beim Abendmahl, Traubensaft oder Wein nennt. Weißt du so? Wie es angefangen hat in 1. Mose 49. Im Alten Testament ist Wein ein Symbol von Gemeinschaft mit Gott. Es gibt oftmals die Redewendung in der Bibel, sie haben sich alle versammelt unter ihrem Weinstock. Es ist nicht ganz klar, um was es geht, aber die Bedeutung ist folgende. Sie haben Frieden mit Gott gefunden. Wein war das Zeichen für Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Brot und Wein nehmen, für das, was Jesus gemacht hat, als Zeichen dafür, er hat alles aufgegeben, dass ich gefüllt werden darf. Wenn du an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich brauche die Fülle mit Gott, ich brauche das wieder neu, dann komm, feier das Abendmahl und nimm es in diesem Gedanken, so wie ich das Brot essen darf, so hat Jesus alles gegeben für mich, damit ich gefüllt werden, erfüllt werden. Nimm den Wein und denk in diesem Schluck daran, Jesus hat alles hingegeben, damit ich die Erfüllung habe von meinem Leben. Jesus hat einmal gesagt, und spannend ist, eigentlich ist eine Anspielung, eine wörtliche Anspielung an unseren Text. Ich habe da gute Nachricht Bibel genommen, wo man es nicht merkt. Da sagt Jesus, kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Und jetzt kommt es, dann findet ihr Erfüllung für euer Leben. Kommt zu mir und du wirst Erfüllung finden für dein Leben. Wer das Abend mal feiern, wie wir es immer machen, oder wie wir es in der Regel machen, das heisst, wir werden das Brot austeilen oder drehen. Und so wie ihr das Brot in dieser Reihenfolge, wie ihr es bekommt, kommt führen und kommt da vorne den Kelch nehmen. Ihr dürft auf die Seite stehen, einen Moment für euch, euch besinnen und dann trinken. Ihr dürft das Gläschen dann hier zurückstellen und laufen durch den Gang wieder zurück. So gibt es einen schönen Kreislauf und kein Bierchenmüsli. Als Gedanke dafür, Jesus möchte mein Leben füllen. Und er hat seine Fülle aufgegeben für mich. Jeder darf das Abendmahl nehmen. Aber sollen es die, die mit ihrem Herz und nicht nur äußerlich zeigen, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus alles gegeben hat für mich. Und ich will es so leben, dass mein Leben Gott verherrlicht. Nicht, dass ich ein eigenes Loch mit irgendetwas fülle. Nicht, dass ich irgendeinen Bereich in meinem Leben habe, wo der Gott nicht reinschauen kann. Alle dürfen es nehmen und ich lade dich ein, als Zeichen dafür, Jesus, ich brauche die Fülle von dir. Ich möchte beten und dann werden wir es austeilen. Ich bitte dich, Dominik, dass du wirst helfen und dann können wir anschliessend den Kelch nehmen, hier vorne. Vater im Himmel, ich danke dir, die Fülle vom Leben kommt von dir. Und wenn wir das feiern mit dem Abendmahl, denken wir darauf, die Fülle, die haben wir wegen Jesus, wegen Weihnachten und wegen Golgatha, wegen dem Kreuz, wo Jesus hingegangen ist. Ich danke dir, dass du uns völlig möchtest gern, dass wir das wieder schmecken mit dem, dass wir Brot und Traubensaft nehmen dürfen. Amen.
Das Vater unser, vielleicht habt ihr das auch mal müssen oder wollen auswendig lernen, sonst ist da dann auch noch eingeblendet. Steht doch auf dazu und beten wir das Gebet miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind leider schon fast am Ende vom Gottesdienst angekommen. Die gute Nachricht ist, nächsten Sonntag gibt es wieder einen. Es geht weiter in dieser Serie, die vier Geschenke von Weihnachten. Das nächste Geschenk ist die Freude. Ich bin gespannt, um was es da wird gehen. Dann möchte ich euch einfach nur das Segen von Gott zusprechen mit einem Bibelvers aus dem Brief an Philippa. Genau, dort steht: Und der Friede von Gott, der höher ist als alle Vernunft, der soll euer Herzen und euer Sinn in Jesus Christus bewahren.